SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Bellende Katzen, sowas gibt's nur bei Ilka Kurniawan. Bekannt für witzige, aber auch kratzige Romane, ist er einer der sehr wenigen indonesischen Autoren, die international Erfolg haben. Und das, obwohl Indonesien ein Riesenland ist und auch obwohl es 2015 einen großen Gastlandauftritt auf der Frankfurter Buchmesse hatte, doch der war schnell verpufft, leider. Ilka Kurniawan aber ist geblieben und jetzt ist sein dritter Roman auf Deutsch erschienen. Bellende Katzen heißt der und er erzählt von einem Jungen namens Sato Reang, der nicht beten will. Keine Kleinigkeit in dem Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt, Indonesien. Wir sprechen gleich drüber. Doch zuerst hören wir, wie der Roman beginnt. Es liest Mark Wengczyk.
Ich ging nicht mehr in die Moschee. Ich ging nicht mehr in den Gottesdienst. Ich betete nicht mehr vor dem Schlafen. Sato Reang pfiff auf alles. Er aß mit der linken Hand und betrat das Haus ohne zu grüßen. Wenn ich zu faul war, pinkelte ich einfach an eine Bananenstaude, ohne mich danach abzuputzen. Kein Blitz aus heiterem Himmel traf mich wie eine Feuerpeitsche. Kein Erdbeben brachte unser Haus zum Einsturz. Kein Hund kam wie aus dem Nichts angelaufen und biss mich in die Wade. Sato Reang konnte essen, so viel er wollte. Er konnte über die blödesten Witze lachen. Er schlief tief und fest wie ein gefällter Baum und wachte frisch und strahlend wieder auf. Natürlich plagten auch ihn hin und wieder kleine Ärgernisse, ein juckender Hintern zum Beispiel, aber dem ließ sich mit einer billigen Salbe aus dem Laden um die Ecke leicht Abhilfe schaffen. »Komm schon, sündige doch mal. Nur eine klitzekleine Sünde, Jamal«, redete ich auf meinen Klassenkameraden ein, als predigte ich ihm eine brandneue, weltbewegende Erkenntnis. »Du bist ein frommes Kind. Du hast schon so viele gute Taten vollbracht, einen riesigen Haufen davon. Der wird durch eine einzige, winzige Sünde in der anderen Waagschale nicht weniger wiegen.« Jamal konnte gar nicht fassen, was er da aus meinem Mund hörte, wurde kreidebleich und flehte wieder um Gottes Beistand. Diesmal mit dem gemurmelten Zusatz, ein kleiner Teufel wolle ihn in Versuchung führen. Ich war ein kleiner Teufel.
Ja, da versucht Sato Reang also seinen frommen Freund Jamal auf Abwege zu bringen. In Bellende Katzen, dem neuen Roman von Ilka Kurniawan. Jetzt im Studio ist meine Kollegin Anja Brockert und ich bin gespannt, wie sie den Roman findet. Hallo Anja.
Hallo Katharina.
Dieser Sato Reang, der nennt sich hier einen kleinen Teufel. Anfangs ist er eigentlich einfach nur ein normaler kleiner Junge, ganz süß, aber mit den Jahren wird er tatsächlich immer gemeiner. Wie kommt das?
Ja, er ist eigentlich ein kleiner Junge, der gerne Streiche macht, mit seinen Freunden Fußball spielt, aber nach der Beschneidung mit 7, da sagt der Vater, nun sei es an der Zeit, ein frommes Kind zu werden. Das bedeutet unter anderem 5-mal am Tag in die Moschee zu gehen, zum Beten, abends den Koran zu lesen und gottesfürchtig zu sein und natürlich den Ramadan einzuhalten. Und Sato Reang beschließt, sich dem Vater zu widersetzen und kein frommes Kind zu werden. Warum dürfen Kinder nicht einfach faulenzen, fragt er, und durch ausgetrocknete Wassergräben rennen und Echsen jagen. Aber jeden Morgen klopft der Vater an seine Zimmertür und holt ihn zum Morgengebet noch in der Dunkelheit. Und in den Schulpausen holt ihn Jamal, der fromme Sohn des Imam, zum Gebet in der Moschee. Ja, und dann gibt es einige überraschende Wendungen in diesem Roman. Das ist alles mit groteskem Humor erzählt, haben wir ja eben schon mal ein Stückchen gehört. Mich hat das Buch gleich in den Bann gezogen.
Mich auch, muss ich sagen. Ich habe sehr gerne gelesen. Hier ist es Sato Reang selbst, der seine Geschichte erzählt, quasi in der Rückschau. Da ist er eigentlich schon erwachsen. Gar nicht so leicht, finde ich, aus Kinderperspektive für Erwachsene zu schreiben. Ja, so dass es nicht kindisch klingt oder so. Wie klingt der Roman?
Ich finde, er klingt frech und er klingt auch bildreich, manchmal auch etwas märchenhaft, sehr umgangssprachlich. Also zum Beispiel eine Stelle, als Sato schon 16 ist und seine Peergroup anfängt, sich für Mädchen zu interessieren. Da steht dann im Roman, Ridwan hatte eine Freundin. Mist, dachte ich. Dann hatte auch Rani eine Freundin. Verdammt.
Ja, oder, ist gut, ne?
Oder dieser Morgenausflug war wirklich voll daneben. Also das ist so umgangssprachlich geschrieben. Aber es gibt auch so ganz schöne Bilder einfach. Also Sato schießt als Kind auf das Gebetshaus mit dem Ball. Der prallt gegen die Fensterscheibe und der Aufprall lässt die Bambuswände des kleinen Gebetshauses erzittern und die Spinnweben in seinen Ecken beträchtlich schaukeln. Das ist doch schön.
Ja, es ist zauberhaft.
Die deutsche Übersetzung von Sabine Müller liest sich auch wirklich nicht nur sehr flüssig, sondern auch ganz frisch und prägnant.
Also das ist eine witzige Geschichte, witzige Kapitel, auch beißend witzige Kapitel, in denen Satoreans ja kleine Kinderabenteuer erzählt werden, sag ich jetzt mal. Mich hat das im Ton manchmal, also vor allen Dingen anfangs, an den kleinen Nick erinnert. Aber dann stirbt der Vater, Satoreang muss nicht mehr in die Moschee und verwandelt sich. Wird er böse?
Ich glaube, es geht schon ein bisschen früher los, dass er innerlich sehr rebelliert. Und zwar durch eine traumatisierende Erfahrung. Und zwar zerschneidet der Vater mit einem Buschmesser den lila Plastikball, mit dem Sato immer kickt. Er soll nicht mehr kicken. Und er empfindet schneidenden Schmerz, seine Seele in Stücke geschnitten. Und an diesem Tag, heißt es im Roman, endete seine Kindheit. Das ist ein Erlebnis, was in ihm Wut auslöst und Verstörung. Und der Vater verbrennt auch noch einen Stoffaffen, den Sato auf dem Markt gewonnen hat und seiner kleinen Schwester geschenkt hat. Und er verbrennt ihn deswegen, weil er aus einem Glücksspiel ist. Und Glücksspiel ist verboten. Und auch das nimmt Sato total mit, dieser brennende Stoffaffe. Und das befördert seine unglaubliche Wut im Bauch. Und nach dem Tod des Vaters muss er nicht mehr in die Moschee, genau. Er fängt an zu stehlen und es gibt ein Kapitel, das ist so ein bisschen unappetitlich, muss aber erwähnt werden. Nämlich nach dem Tod seines Vaters entwickelt er das Projekt, wie ein Hund seine Duftmarken zu setzen, indem er unauffällig Gemüse in einem Laster bepinkelt und an Autotüren pinkelt und ans Rathaus und. Also es geht darum, dass er das Gefühl hat, ein Nichts zu sein, so beschreibt er es. Und so wenigstens etwas zu bewirken. Die Welt muss seine Existenz anerkennen, dadurch, dass er sie bepinkelt. Und er fühlt sich dadurch endlich frei. Also das ist etwas verstörend und grotesk, zeigt aber auch ein Stück weit die Verlorenheit nach dem Tod des Vaters.
Ja, dieser Satoreang, der ist wüst drauf. Sein Vater ist aber eben auch sehr streng, sehr sittenstreng gewesen. Satoreangs großes Problem, das ist sein Vater, ne? Mhm. Also Mutter und Schwester sind nicht das Problem, aber der Vater, der zwingt den Jungen ständig in die Moschee. Ich habe mich dabei so ein bisschen an Kafkas Vaterfigur erinnert gefühlt. Also der Vater als Gesetz und Richter in einem. Dieser Vater ist einfach nur autoritär. Oder ist da noch was anderes?
Nee, das ist er nicht nur. Ich gebe dir recht, das ist eine Auseinandersetzung mit dem Vater, an dem arbeitete er sich ab. Aber dieser Vater hat auch noch andere Seiten. Also er betrieb zum Beispiel eine kleine Bibliothek für die Leute in der Kleinstadt und er hatte, wie sich später herausstellt, eine Karriere als Autor von Kampfkunstgeschichten vor Augen. Daran ist er aber ziemlich massiv gescheitert. Und Sato hat auf einmal auch Mitleid mit ihm, weil er es nur zum Vorbeter in der Moschee in der Provinz gebracht hat und nicht weiter. Also er ist nicht berühmt geworden. Und Satoreang verbrennt die Manuskripte nach dem Tod des Vaters, um dessen Geist loszuwerden. Aber er hört im Geist immer das morgendliche Klopfen des Vaters, der ihn zum Gebet holt. Und das macht ihn fertig, dass er den väterlichen Geist nicht los wird. Und ich denke, dass er nach dem Tod des Vaters sich zwar freier fühlt, aber auch ein Stück orientierungslos wirkt es. Und dann irgendwann realisierte er, also er kann den Vater eigentlich nur loswerden. Nicht indem er die Schule abbrennt oder den Markt abfackelt, sondern indem er sich von dem löst, was der Vater ihm eingetrichtert hat. Schwer genug.
Ja, schwer genug. Kampfkunst, das ist übrigens auch ein Lieblingsgenre von Ilkka Kurniawan selbst. In seinem Roman Schönheit ist eine Wunde, das ist sein Debütroman, da wird auch viel und wild gekämpft. Mhm. Also auch eine sehr schöne Lektüre. Religion spielt in dem Roman allerdings keine Rolle, anders als hier. Bellende Katzen ist ziemlich religionskritisch. Nun ist dieser Roman ausgerechnet 2024 im muslimischen Indonesien erschienen. Ich habe mich ja gefragt, ob Ilkka Kurniawan dafür nicht hier fett Ärger gekriegt hat. Deswegen habe ich die Übersetzerin Sabine Müller angerufen und gefragt. Und die sagte, es gibt sicherlich viele, die Ilkka Kurniawan hassen. Aber sie sagte auch, der Roman findet reißenden Absatz in Indonesien. Und Zitat, jetzt Sabine Müller, der geht durch die Decke. Und der wird auch sehr gut besprochen. Wie viel Religionskritik steckt im Roman?
Also ich lese es schon als Kritik am fundamentalen, streng regelkonformen Islam, der mit der streng religiösen Erziehung sehr früh beginnt. Später wird auch noch die Gruppierung Darul Islam genannt, die bis in die 60er Jahre für die Errichtung eines islamischen Staats in Indonesien gekämpft hatte, ohne Erfolg. Aber Folgen gibt es doch, etwa in der Provinz Aceh, da gilt die Sonderregelung, dass die Scharia gilt. Und mit diesem Darul Islam foppen die Jugendlichen den strenggläubigen Jamal, von dem wir am Anfang auch gehört haben. Du gehörst wohl zu Darul Islam, obwohl sie gar nicht so richtig verstehen. verstehen, was das ist. Und ihn bringt das aber total durcheinander. Und ich lese das schon auch nochmal als Verweis auf die Kritik am fundamentalistischen Islam. Aber ich glaube, in diesem Buch steckt noch mehr drin als nur Religionskritik. Das wäre für mich zu eindimensional. Also die Vatergeschichte ist schon auch dominant. Und es geht auch ums Erwachsenwerden.
Ja, aber nochmal Stichwort Religionskritik. Ich finde ja auch sehr interessant, dass der Roman gar nicht beantwortet, ob es nun besser ist, in der Moschee fleißig zu beten oder ob es besser ist, es zu lassen. Ne? Also darüber muss man dann anschließend selber nachdenken. Finde ich sehr stark.
Ja, das ist stark, weil es sozusagen keine wirkliche Position bezieht, ne?
Genau, ja, ganz genau. Satoriang, der erzählt die ganze Geschichte in der Ich-Perspektive, aber manchmal spricht er sich selbst auch immer wieder mit Satoriang an, also mit seinem Namen. Da wechselt er also in die personale Erzählperspektive. Das fand ich anfangs verwirrend, dann habe ich mich aber irgendwann dran gewöhnt. Ich konnte aber nicht feststellen, dass dieser Wechsel irgendeiner Regel folgt. Es ist eher sowas wie so ein erzählerisches Flackern, war mein Eindruck. Welchen Effekt hat dieser Perspektivwechsel auf dich gehabt und macht er Sinn?
Ja, es ist etwas irritierend zunächst. Erzählerisches Flackern finde ich sehr schön. Manchmal wechselt die Erzählperspektive ja innerhalb von wenigen Sätzen hin und her. Ich konnte auch kein klares Prinzip dahinter erkennen. Man liest vielleicht ein kleines bisschen aufmerksamer dadurch und schaut dann auch nochmal von außen auf die Figur. Also insofern hat es mich nicht gestört, aber es hat jetzt auch nicht wesentlich dazu beigetragen, den Roman irgendwie anders zu lesen.
Ja. Als ich Eka Kornjavans Roman Bellende Katzen las, da habe ich mich anfangs erstmal amüsiert und ich dachte, so, das ist ja mal ein leichtes Buch mit 150 Seiten, auch eher schmales Buch, also vor allen Dingen im Vergleich zu seinen vorherigen Büchern, die eher umfangreich waren. Aber dann, nach diesem relativ lustigen Einstieg, kam es ja doch ganz schön dicke noch. Was würdest du sagen? Ist das ein schmales und deswegen auch ein kleines Buch?
Nee, das ist es nicht. Also es ist sprachlich packend und es ist witzig. Es verhandelt dieses Religionsthema allgemein verständlich, das muss man auch nochmal sagen. Also es ist kein Buch nur für Menschen, die im Islam zu Hause sind. Und man bekommt einen Einblick in den Alltag der ganz normalen Menschen sozusagen in der indonesischen Kleinstadt. Und man mag diesen Jungen auch wenn er zwischendrin ein kleiner Teufel ist. So ist das doch auch psychologisch gut und überzeugend hergeleitet. Also kein kleines Buch und eine Empfehlung.
Ja, Empfehlung auch von meiner Seite. Bellende Katzen von Eka Kornjavan. Sabine Müller hat den Roman aus dem Indonesischen übersetzt. Er erscheint in der neuen Woche im Unionsverlag. Anja Brockert, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und ich bin Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur.